Jetzt haben wir hier auf der Leitung unsere Gesprächspartnerin für den heutigen Donnerstag, Magdalena Maschowski, Kulturwissenschaftlerin, die in Budapest und in München lebt. Schön, dass du Zeit hast.
Hallo, vielen Dank.
Und wir hatten es gerade schon kurz angekündigt, es geht heute um den zu beobachtenden und zu erlebenden Rechtsruck in Ungarn. Seit einem guten halben Jahr hat Ungarn eine Regierung, in der die Partei des Ministerpräsidenten Viktor Orban, der rechtskonservative Bürgerbund Fidesz, mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament sitzt. Diese Mehrheit ermöglicht es ihnen auch, Gesetze zu erlassen und auch die Verfassung zu ändern. Das nutzen sie in verschiedenen Bereichen. Und sie erfahren politische Unterstützung dabei von der rechtskonservativen oder rechtsradikalen Jobbik-Partei Bewegung für ein rechtes Ungarn. Jobbik ist auch im Frühjahr dieses Jahres mit 16% der Wählerinnenstimmen ins Parlament eingezogen. Und was uns heute hier interessiert, sind drei verschiedene Sachen eigentlich. Zum einen würden wir gerne was von dir nochmal hören zu einer Petition, die mich vor ein paar Wochen erreichte, eine Petition, die gegen die Entlassungen von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus der Akademie der Wissenschaften in Budapest verbreitet wurde. Diese Petition ist mittlerweile für die Hörerinnen und Hörer, die davon nichts mitbekommen haben, wieder geschlossen worden. Man kann nicht mehr unterschreiben. Und es ging in der Petition darum, das ist das, was bei mir in der Mail ankam, es ging offensichtlich der Fidesz-Partei gerade darum, die Universitäten oder die Akademie der Wissenschaften vor allem von kritischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu säubern, die zu entlassen. Und davon war unter anderem, glaube ich, drei Menschen betroffen, die im Lukas-Archiv engagiert waren.
Genau. Moment, ich möchte einmal unterbrechen, weil wir ja hier so schön auf FSK sind. Säubern ist irgendwie ein schlimmes Vokabular an der Stelle.
Kündigen würde ich mich
genau.
Also auch hiermit korrigieren.
Eben gegen eine Heterogenität für eine Homogenisierung der Akademie würde ich das vielleicht nennen.
Mhm. Ja, sollen wir jetzt zuerst dieses erste Thema
sehr gerne
behandeln? Ja, also ich würde ganz gerne nicht dich korrigieren, sondern nur ein bisschen ergänzen, damit es klarer wird. Du hast vorhin erwähnt, dass Fidesz von der rechtsradikalen Partei Jobbik unterstützt wird. So eindeutig ist es nicht. Jobbik ist ja in der Opposition, aber im Grunde ist sie eine Opposition der Opposition von Fidesz. Aber wie soll ich sagen, also Jobbik ist steht ideologisch der Regierungspartei Fidesz nahe, aber sie versucht ihre Rolle als Opposition so wahrzunehmen, dass sie immer mehr Druck ausübt von rechts und versucht Fidesz beim Wort zu nehmen, zum Beispiel oder macht darauf aufmerksam, dass Fidesz bei dem und dem Punkt nicht konsequent handelt, wie das versprochen war oder wie das der Ideologie entsprechen sollte. Das heißt, es ist nicht eine direkte Unterstützung bei Abstimmungen oder so, sondern es ist eine ideologische Unterstützung. Sie sind auf der gleichen Linie. Jobbik versucht aber sehr viel Druck auszuüben, um Fidesz zu konsequenten Handlung zu zwingen. Ist das jetzt klar?
Das ist klar, aber darin gibt es doch auch eine kleine Entwicklung, oder? Ich glaube, vor den Wahlen war es noch nicht ganz klar, ob die sich nicht eventuell auch Konkurrenz machen an einer bestimmten Stelle.
Es war insofern klar, dass man die Programme gar nicht so richtig unterscheiden konnte voneinander. Das heißt, Fidesz hatte keine so ausgearbeitetes Wahlprogramm. Es war ein bisschen verschwommen. Die Partei Jobbik, die Rechtsradikale, hatte ein ganz gut ausgearbeitetes Wahlprogramm. Übrigens bezeichnenderweise auf 88 Seiten, was ja Heil Hitler heißen kann. Also es gab sehr, sehr viel Symbolisches in diesem Programm. Und interessanterweise wurde nach den Wahlen peu à peu von Fidesz vieles übernommen aus diesem Wahlprogramm von Jobbik, aber nicht deklariert, sondern ganz einfach übernommen. So zum Beispiel die Änderung oder der Wunsch nach Änderung der Verfassung, der Wunsch danach, dass die heilige ungarische Krone in der neuen ungarischen Verfassung platziert werden soll. und so weiter. Zum Beispiel auch die Staatsbürgerschaft für die im Ausland lebenden Minderheiten Magyaren. Das sind solche Punkte, die auch von Fidesz angesprochen wurden, aber nicht so dezidiert und deklariert erklärt wurden vor den Wahlen. Bei Jobbik wurden sie aber so deklariert erklärt im Programm. Also das ist gemeinsames Feindbild und gemeinsamer Feind von beiden Parteien sind die Liberalen und die Sozialisten. Die sind eben von beiden zu bekämpfen und da finden sie eine gemeinsame Plattform, diese beiden Parteien. Aber offiziell sieht es im Moment so aus, seit den Wahlen und wohl auf Druck vom Westen, dass Fidesz alle Macht an sich reißt und damit auch den Boden von Jobbik entzieht. Und deswegen ist Jobbik in den letzten Monaten schon deutlich in den Hintergrund gedrängt worden. Aber ich wüsste nicht, wo ich den Unterschied zwischen Fidesz und Jobbik ausmachen würde.
Und wie war das dann jetzt oder wie verlief das genau mit diesen Entlassungen oder angedrohten Entlassungen?
Genau. Ganz kurz möchte ich noch voranstellen im Zusammenhang mit der Akademie der Wissenschaften. Es gibt ja in dieser Akademie so Forschungsinstitute, die so Think Tanks sind und oder so können sie aufgefasst werden. Und in drei Instituten wurden die Direktoren schon vor den Wahlen abgelöst, beziehungsweise sollten, also es deutete alles darauf hinaus, dass sie abgelöst werden. Und zwar war das Institut für Soziologie. Da ist der Direktor da, aber so viel ich weiß, noch da. Aber so viel ich weiß, hatte seine Kandidatur nicht verlängert. Und in den beiden anderen Institutionen, und zwar im Institut für Politikwissenschaft und im Institut für Philosophie, wurden die Direktoren abgelöst. Und in dieser Petition ging es um das Institut für Philosophie. Da sollten drei Wissenschaftler entlassen werden. Und unter anderem, das sind alles glänzende Köpfe, unter anderem auch der eigentlich weltberühmte Wissenschaftler TGM, Herr Tomasz, der Philosoph ist, der ist auch in Deutschland sehr bekannt und zwar mit der Begründung, sollte er in die Rente geschickt werden, vorzeitig, dass er eben seinen Doktortitel nicht hat. Aber er hat so viele Publikationen und er war immer in der demokratischen Opposition. Er hatte einfach damals die Möglichkeit nicht, seine Promotion zu machen. Dann gab es nochmal eine Begründung vom Direktor, der eben ein Fidesz-naher Direktor ist, dass er die erforderlichen Nachweise für Wissenschaftler, die erforderlichen Nachweise über Sprachkenntnisse nicht vorweisen kann. Dabei spricht er, so viel ich weiß, 5 Sprachen. Er war schon mal Professor in den USA, wo er natürlich in Englisch vorgetragen hat. Also es ist alles lächerlich, diese ganzen Begründungen sind lächerlich. Und wie ich erfahren habe, waren diese Professoren alle oder diese Wissenschaftler, alle Wissenschaftler im Lukács-Archiv. Und das mag wohl ein wichtiger Grund gewesen sein, dass sie entlassen werden sollten. Was der letzte Stand der Dinge ist, das kann ich im Moment nicht sagen, weil die Ereignisse sich in Ungarn im Moment überschlagen. Zurzeit sind alle mit den Medien beschäftigt. Das habt ihr wahrscheinlich auch in den Nachrichten, in den Zeitungen auch gelesen. Und es laufen überall und immer wieder mal Demonstrationen an einem Tag für dieses Recht, am anderen Tag für das nächste Recht. Also es geht drunter und drüber im Moment in Ungarn.
Das wäre jetzt auch die zweite Frage oder der zweite Teil, aber ich sehe hier schon einen sich aufregenden Finger. So, hallo, ich möchte jetzt reden.
Genau, um noch ein bisschen interkulturelle Transparenz zu schaffen. Lukács, Philosoph war es gewesen und hat eine bestimmte Form von Marxismus geprägt, oder?
Lukács, oh, jetzt habe ich mich nicht vorbereitet. Aber ich weiß natürlich, man kann überall nachlesen. Er war ein glänzender Kopf, ein marxistischer Philosoph. Im Grunde war er auch im Realsozialismus nicht sehr beliebt von den Machthabern. Und seine Schüler, die sogenannten, Lukács-Schüler, zum Beispiel Agnes Heller, zum Beispiel István Őrsi, der inzwischen vor sechs Jahren gestorben ist, zum Beispiel, Moment, jetzt habe ich, also es gab, die, das kann man überall im Internet nachlesen, wer zu dieser Lukács-Schule gehört hat.
Mir ging es nur einmal darum, dass man überhaupt weiß, dieses Archiv gehört sozusagen zu einer bestimmten Richtung, die gerade nicht mehr gesehen werden soll.
Ganz genau. Diese Lukács-Schüler, die waren im Realsozialismus in der demokratischen Opposition versammelt. Und die sind auch heute nicht richtig erwähnt. Zum Beispiel Agnes Heller ist eine Person, die jetzt im jetzigen Widerstand aktiv ist. Die ist von der offiziellen Linie heute von Fidesz eine eigentlich nicht gern gesehene Person. Also diese demokratische Opposition ist heute auch wieder eine demokratische Opposition, kann man sagen.
Ja, und ich kann noch mal als kleinen Hinweis an die Hörerin weitergeben. Es gibt auf freie-radios.net, das erwähnen wir ungefähr mindestens dreimal pro Sendung, gibt es Beiträge zur Dialektik im 20. Jahrhundert und da ist auch eine Folge zu Lukács. Das ist irgendwie ganz interessant tatsächlich.
Super, danke.
Auf freie-radios.net hatte ich gestern auch gerade einen Beitrag gehört, einen kurzen, der auch sich um das neue Mediengesetz in Ungarn drehte. Und da wurde auch darauf verwiesen, dass bei diesem neuen Mediengesetz ja in großen Teilen überhaupt nicht klar ist, was es beinhalten soll, außer dass die Pressefreiheit deutlich eingeschränkt wird und dass es ziemlich harte Strafen geben wird oder kann, wenn was publiziert wird, wo der Medienrat sagt, nee, das durfte nicht publiziert werden.
Und Moment, entschuldige, bevor du anfängst, das Interessante daran war, dass das Strafmaß sozusagen schon bekannt gegeben wird. Also es gibt dann sowas wie 6.000 € Strafe für falsch gesagtes Wort, aber es wurde nicht gesagt, welche Wörter man überhaupt falsch sagen kann oder welche Inhalte überhaupt falsch sein können. Hast du da mehr Informationen?
Nein, es ist ein sehr, sehr großes Durcheinander. Also das, was ich konkret sagen kann, ist, dass die Nachrichten zentral herausgegeben werden von dem ungarischen Pressedienst, also MTI heißt das. Und nur diese Nachrichten dürfen verwendet werden von den öffentlich-rechtlichen Medien. Die öffentlich-rechtlichen Medien wurden zusammengezogen und werden jetzt unter einer gemeinsamen Stiftung arbeiten jetzt und in einer gemeinsamen Stiftung und der ganze Medienaufsichtsrat ist aufgelöst worden und jetzt gibt es ein neues Medienaufsichtsbüro mit einer Leiterin, die Anna-Maria Salahi heißt sie, die für 9 Jahre gewählt wurde und sie ist eben ein Parteimitglied von Fidesz. Sie soll auch Verordnungen schaffen können. Also das wird jetzt nochmal wahrscheinlich verabschiedet oder vielleicht wurde es schon gestern verabschiedet. Sie hat also eine Macht, die bis jetzt beispiellos ist eigentlich. Ich denke, nur im Realsozialismus hatte man Ähnliches erlebt. Diese Nachrichten werden also zentral herausgegeben. Und was man aber sagen kann und was man nicht sagen kann, was bestimmte Wörter sind, die diese Strafen nach sich ziehen können, das ist vollkommen unklar. Man weiß es nicht. Man muss eigentlich irrsinnig darauf achten, dass man, so wird vermutet, dass man nur praktisch linientreue Nachrichten weitergibt. Man darf, so viel ich weiß, so wie ich gelesen habe, Nachrichten auch nicht kommentieren. So ist es zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Kossuth-Radio. Vorgestern am Tag oder nach dem Tag der Verabschiedung dieses neuen Mediengesetzes im Parlament wollte ein Sprecher, ein Redakteur eine Nachricht kommentieren. Er durfte das nicht. Er hat es auch so angesagt. Ich darf diese Nachricht nicht kommentieren. Also lege ich eine Pause von einer Minute, eine Schweigepause ein. Und er hat diese Schweigepause eingelegt, diese Schweigeminute. Und daraufhin wurde er prompt entlassen.
ist dann aber ja auch ähnlich, also würde ich denken, in der Bewertung ähnlich wie ein falsches Wort zu benutzen. Weil
so ist es.
Hat ja schon, also du sagst gerade, es ist eine ungeahnte Machtfülle. Kleine Vorbilder dafür gibt es natürlich schon im Italien Berlusconis, wo er ja irgendwie die kapitalistische Form dessen macht, indem er einfach die ganzen Medien oder fast alle staatlichen Medien kontrolliert, weil sie ihm gehören und die kommerziellen Medien erst recht. Und da muss man halt sagen, dass er ja einen sehr breiten Rückhalt in der Bevölkerung hat. Jetzt habe ich mir gestern einen Beitrag angehört über Belarus, wo man das Gefühl hat, dass die Regierung auch extrem gut in der Bevölkerung verankert ist mit allem, was sie tut. Und jetzt wäre die Frage an dich, wie sieht das in den Ungarn aus?
Also in Ungarn ist Fidesz im Moment nicht mehr so beliebt. Das zeigen Umfragen. Wenn es heute Wahlen gäbe, würde Fidesz viel weniger Stimmen bekommen. Aber es gibt noch immer einen deutlichen Zuspruch. Aber etwas ist da, was ich beobachte, jetzt regt sich endlich mal Widerstand, muss ich sagen. Was sehr interessant ist, ist, dass eben auch Jobbik in diesem Widerstand mitarbeitet. Und weil Jobbik ja eine Oppositionspartei ist, es regt sich aber auch ein deutlicher demokratischer Widerstand, was ich natürlich sehr begrüße. Was jetzt sehr wichtig wäre, ist, dass dass die Demokratie richtig definiert wird, weil in Ungarn und in den ehemaligen sozialistischen Ländern, würde ich mal sagen, ist die Fähigkeit oder arbeitet dieser Mechanismus gegen jemanden, sich gegen jemanden zu definieren, es ist sehr virulent. Es wäre also sehr wichtig, jetzt endlich nach 20 Jahren Wende eine Demokratie richtig aufzubauen, damit sich dieser Widerstand demokratisch entwickelt und nicht wieder gegen jemanden, weil man kann jetzt wieder ein Feindbild Fidesz aufbauen, aber das lohnt sich nicht. Man muss ich weiß nicht, ob ich mich verständlich ausdrücke, man muss die Demokratie aufbauen und nicht sich gegen jemand profilieren wollen, weil das kann man, also da ist Ungarn ja groß im Feindbilder aufbauen. Und deswegen wäre es sehr, sehr wichtig, dass dieser Druck bleibt, dass die Medien frei bleiben, weil immerhin gibt es schon so Demokratiesprossen, die weiter blühen sollten. Und die sollte man auf jeden Fall nicht unterdrücken. Die dürfte man nicht unterdrücken. Was auch sehr, sehr wichtig wäre, dass auch die Zusammenarbeit der kommerziellen Medien mit dieser Regierung nicht erfolgt. Das heißt, die kommerziellen Medien, die meistens in westlicher Hand sind, ich müsste noch mal nachprüfen, in welcher, aber ich bin mir ganz sicher.
Hoffen wir nicht Murdoch und Berlusconi.
Ich glaube nicht, aber deutsches Kapital ist auf jeden Fall auch dahinter. Was ich sehr, sehr wichtig fände, dass man hier nicht zusammenspielt mit so einer Regierung, die Medienfreiheit unterdrückt, sondern dass man da Zeichen setzt. Aber das ist bis jetzt leider nicht der Fall gewesen und ich bin da ein bisschen pessimistisch, dass es auch weiterhin nicht der Fall sein wird.
Und wie sieht das aus mit dem Internet? Sind da schon irgendwelche Einschränkungen bemerkbar oder gibt es da einen regen Austausch?
Genau. Im Internet formiert sich der Widerstand am meisten auf Facebook zum Beispiel. Das ist also ein sehr, sehr wichtiges Medium und es gibt Blogs. Man kann beobachten, dass immer mehr Menschen unter Pseudonym schreiben, also die eigenen Namen verschweigen. Und ich weiß zum Beispiel auch bei vielen Blogs überhaupt nicht, wer dahinter steckt. Ich kann nur ein bisschen folgern vom Stil oder oft weiß man die Namen überhaupt nicht. Aber das Internet und die Blogs sollen auch eingeschränkt werden. Der Zugang zu solchen Blogs oder Internetportale sollten auch abgeschaltet werden, die in Ungarn sind. Jetzt regt sich zum Beispiel Widerstand aus dem Ausland. Jetzt ist vor ein paar Tagen ein sogenanntes freies ungarisches Fernsehen angelaufen und das läuft aus den USA. Das ist also auf einem Server in den USA platziert. Das kann sicherlich nicht verboten werden, weil da die ungarischen Mediengesetze nicht gelten. Aber Traurigerweise ist das rechtsradikale Internetportal Kurzinfo befindet sich ebenfalls, glaube ich, auf einem ausländischen Server, möglicherweise in den USA. Insofern ist das alles ein sehr großes Durcheinander.
Und die Ungarn hat auch dieses Jahr oder nächstes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft. Das führt mich zur Frage, wie reagiert denn die EU? Also gibt es einen spürbaren Einfluss auf die Politik gerade? Es wirkt ja eher nicht so.
Im Moment wird die Regierung unruhig, das merkt man aus der Kommunikation. Und dieser Druck aus den älteren oder aus den alten EU-Staaten wird immer größer, das merkt man in den letzten Tagen. Und das finde ich auch sehr gut. Jetzt ist endlich mal von irgendjemandem auch das Wort Wertegemeinschaft gefallen, dass die EU nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern auch eine Wertegemeinschaft sei. Und das finde ich eben absolut wichtig, weil dieser Rechtsruck ist eben kein Rechtsruck, sondern ein Rechtsschub, der in den letzten 20 Jahren zu beobachten ist. Und ich habe das immer wieder versucht, in meinen Publikationen oder in Konferenzen oder überall halt mit Nachdruck habe ich versucht, darauf aufmerksam zu machen. Und man hat es leider bagatellisiert. Und es wäre sehr, sehr wichtig, auch mal die Inhalte anzuschauen, was für rechtsradikale Inhalte rüberkommen, zum Teil auch in den öffentlich-rechtlichen Medien. Was für Sätze fallen können, selbst vom Premierminister, der vorgestern, glaube ich, gesagt hat, das wird zitiert auf der Internetseite Gallimus, das ist auch so ein neues Internetportal. Er hat gesagt, dass man zum Beispiel im nächsten Jahr, dass man mit dieser Fidesz-Politik die unterstützen werde, die für die Kinder leben, aber diejenigen nicht, die von den Kindern leben. Und das heißt, übertragen, also das versteht in Ungarn jeder, übertragen heißt das, man will diejenigen nicht unterstützen, die auf Stütze leben, die je mehr Kinder bekommen, nur mehr um mehr Sozialhilfe zu bekommen. Und wer ist das? Das sind die Roma. Das ist also die in deren Denkweise, also das ist natürlich nicht meine Denkweise, aber das war ein typischer Stereotyp, der hier irgendwie ganz fein vom Ministerpräsidenten irgendwie wieder ausgespielt wurde. Und das versteht in Ungarn natürlich jeder. Und das ist unheimlich harmlos, was er gesagt hat. Man kann antisemitisches, antiziganistisches in den Medien hören, man mobilisiert regelrecht. Also man müsste eigentlich auch mit den Inhalten sich beschäftigen, damit die Europäische Union eine tatsächliche demokratische Wertegemeinschaft bleibt.
Du hattest zu den Inhalten ja auch bei deinem Vortrag hier in Hamburg letztens ein paar Beispiele genannt, was im öffentlich-rechtlichen Fernsehen genannt wird. Ich erinnere da jetzt auch gerade, weil es hier draußen schon wieder im Schneien ist, dein Beispiel, dass in den Wettervorhersagen im ungarischen Fernsehen nicht die Wettervorhersage für Ungarn in den derzeitigen Grenzen gezeigt wird, sondern dass das, was einst Großungarn war, auf der Wetterkarte jeweils abgebildet ist, wenn ich das richtig so erinnere.
Ja, ja.
Was ja in eine ähnliche Richtung geht, wenn ich so sagen, ja, es ist recht subtil.
Es ist absolut, absolut.
Subtil würde ich das nicht nennen.
Nee, es ist so selbstverständlich, über Großungarn zu reden und darüber zu reden, dass ja Ungarn nicht nicht mit dem Gebiet identisch ist, das sich innerhalb der gegenwärtigen Grenzen befindet, sondern Ungarn, die Nation Ungarn, ist ja was Größeres. Es ging ja auch darum, in der Wahlkampagne von Fidesz, dass die Nation über die Grenzen hinweg wieder vereint werden soll und die Wiederauferstehung der Nation, der in Trianon erniedrigten Nation. Trianon war ja 1920 der Friedensvertrag, in dem Ungarn nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg große Gebiete abtreten musste an die Nachbarländer.
Man kann das irgendwie mit Versailles vergleichen,
absolut,
oder?
Absolut, absolut. Ja. Das ist also eine parallele Geschichte. Und das wird täglich, fast täglich in den Medien erwähnt, diese Wiederauferstehung der erniedrigten Nation und die Einbindung der madjarischen Minderheiten im Ausland, die Staatsbürgerschaft, die Verleihung der Staatsbürgerschaft ist eine absolute, absolut natürliche Sache. Das wird übrigens auch von kaum jemandem bezweifelt, dass man im ungarischen Parlament die revanchistische transsilvanische Hymne singen kann und alle bleiben dabei stehen und kaum ein paar gehen raus. Ich glaube, 5 bis 10 Abgeordnete sind aufgestanden und sind rausgegangen. Das zeigt schon, wie selbstverständlich dieses Großungarn hingenommen wird in Ungarn.
Das ist verrückt. Wir würden mich macht das ein bisschen sprachlos an der Stelle, weil es halt auf so vielen unterschiedlichen Ebenen passiert. Wir würden jetzt kurz mal eben Musik anmachen, um dann gleich nochmal weiter darüber zu sprechen, also auch über diese Symbolebenen, die da alle bearbeitet werden von der Fidesz.
Okay.